Bei uns geht es jetzt weiter mit dem zweiten Vortrag. Und zwar haben wir Stefan Sammler hier, er ist Ressortleiter Vermessung, Katasteramt und Geodaten bei der Stadt Wuppertal. Und sein Vortrag lautet: Der Wuppertaler Weg vom Geoportal zum digitalen Zwilling. Viel Spaß.
Ja, danke. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte jetzt natürlich ein echt schlechtes Gefühl, ne? Einen Vortrag zu halten über den Aufbau eines digitalen Zwillings, nachdem wir gerade gehört haben, dass das eine technokratische Allmachtsfantasie ist, die viele Risiken enthält und dass der Begriff auch noch falsch ist. Ich stimme dem Matthias in eigentlich jeder Hinsicht zu. Trotzdem bin ich dafür, einen urbanen digitalen Zwilling für die Stadt Wuppertal aufzubauen. Und ich hoffe, dass wir am Ende des Vortrags dann eine Synthese haben aus Risiken, von denen wir gerade gehört haben, und dem erheblichen Nutzen, den man in so einem Vorhaben sieht. Also mein Vortrag lautet: Vom Geoportal zum digitalen Zwilling. Das ist für uns als Geodatendienstleister in der Stadt Wuppertal auch ein sozusagen Paradigmenwechsel und eine massive technische Transformation für alles, was wir tun. Und dankenswerterweise haben wir dazu Fördermittel erhalten aus der dritten Staffel vom Smart Cities Made in Germany Programm. Sozusagen jetzt bin ich dem Fördergeber gerecht geworden. Und nochmal kurz zu meiner Person. Ja, Stefan Sander, ich leite seit 2019 das Ressort Vermessung, Katastern und Geodaten bei der Stadt Wuppertal. 120 Leute ungefähr, die Hälfte führt ungefähr das Liegenschaftskataster, die andere Hälfte macht die spannenderen Dinge. Alles das, was Geoinformationsverarbeitung in der Kommune und ihren Eigenbetrieben betrifft. Heute möchte ich nach einer Einleitung erstmal ganz kurz ein bisschen was über unser Projekt erzählen. Das könnte den ganzen Tag füllen. Nur so ein bisschen Orientierung, wie wir da dran gehen. Der Schwerpunkt heute ist tatsächlich die Implementierung von Benutzungssystemen für einen digitalen Zwilling. Also nicht philosophisch wie gerade, sondern sehr, sehr praktisch und GUI-konzeptmäßig. Ich werde einige Leitideen vorstellen, die wir verfolgen dabei, und dann einige Beispiele geben für Lösungen, die wir im GUI gefunden haben und für die Nutzerführung. Denn wir werden sehen, einen digitalen Zwilling aufzubauen, öffnet auch die Büchse der Pandora wirklich sperrangelweit. Da quellen dann so viele Daten raus, dass also Applikationen, die das zugänglich machen, auch ziemlich schnell unverdaulich werden und den Nutzer auch abwerfen können. Ja, kein modernes Projekt ohne Wimmelbild. Ist aber ein schöner Einstieg, um mal ein bisschen zu zeigen, welche grundlegenden Ideen wir eigentlich mit diesem Projekt verfolgen. Was hier also bedrohlich im Hintergrund schwebt wie so ein Borg-Kubus, das ist der digitale Zwilling. Also ein möglichst geniales, fantastisches Modell, das dem System statt so gut gerecht wird, wie es eben geht. Wir haben gerade gehört, dass man sich dem nie auch nur hinreichend annähern kann. Die Komplexität einer Stadt ist niemals vollständig abbildbar. Es ist tatsächlich natürlich ein Modell, das wir dort bauen. Und wenn man genauer hinsieht, dann sieht man eben, dass es ein modulares Modell ist. Es besteht also aus einer Vielzahl an eher lose gekoppelten Daten- und Funktionsbausteinen. Es werden also nicht alle Fachsysteme tatsächlich in ein Supersystem überführt, sondern wir organisieren das Zusammenspiel solcher Fachsysteme. Die Entwicklungen sind also eher Schnittstellen- und Interface-Entwicklungen als das komplette Neuerstellen eines fantastischen übergeordneten Modells. Das nimmt vielleicht schon so ein bisschen Druck aus dem Kessel, den der Matthias gerade auf den Herd gesetzt hat. Ja, wir sehen hier auch, dass wir auf jeden Fall unsere Datenerhebungsverfahren erweitern müssen, wenn wir sowas machen. Es kommen neben klassischen Vermessungsverfahren, also auch beispielsweise Mobile Mapping Geschichten zum Einsatz, denn wir müssen eine viel höhere zeitliche Frequenz in der Datenerhebung realisieren. Und man sieht hier unten Datenplattform, urbane Datenplattform, dass wir uns öffnen müssen für eine Vielzahl von Sensoren, die eben üblicherweise über so eine urbane Datenplattform verfügbar gemacht werden. Das ist ein anderes Projekt. Wir sind mit dem digitalen Zwilling ein Nutzer der urbanen Datenplattform, die die Stadt Wuppertal aufbaut. Man sieht auch wofür wir das machen. Ne? Dieses System soll alle möglichen Planungs- und Entscheidungs- und Teilhabesituationen unterstützen. Aber niemals in Gänze. Da schweben so einzelne Blöcke raus. Das heißt, wenn eine bestimmte Gruppe etwas Bestimmtes entscheiden möchte oder darüber reden möchte, brauchen sie immer nur bestimmte Elemente des digitalen Zwillings. Und das ist schon ein wichtiger Aspekt. Denn das heißt ja, der Mehrwert entsteht nicht dadurch, dass alles fertig ist, sondern mit jedem Modul, mit jeder Verknüpfung von Modulen entsteht schon ein Mehrwert für eine Entscheidungs- oder Planungssituation, die genau das braucht. Also würde ich mal sagen, um doch philosophischer zu werden, der Weg ist das Ziel. Der digitale Zwilling ist ein Leitbild, ein Prozess, das immer mehr erschließt und das ja letztlich dann auch eine Transformation von Verwaltungshandeln ist. Ja, wenn man sowas macht, dann stellen sich bezüglich der Aktualisierung des Modells ein paar ernstzunehmende Herausforderungen, für die es heute noch keine Antwort gibt. Und deswegen ist Forschung im Bereich der Aktualisierung eines digitalen Zwillings, das ist hier gezeigt, ein wesentlicher Aspekt. Und der komplexere und wissenschaftliche Teil unseres Projektes spielt sich in dieser Forschung ab. Da ja eine Folie zu dieser Forschungskooperation. Wir haben also die Aktualisierung als zentrale Fragestellung dort thematisiert und haben innerhalb unseres Förderprojektes eine agile Forschungskooperation gegründet und Teile unserer Projektmittel weitergeleitet an 3 Forschungsprojektpartner. Und das sind im Einzelnen das Fraunhofer-Institut für physikalische Messtechnik. Die betreiben so mobile Mapping-Units. Eigentlich das, was so ein Google Street View Erfassungsauto macht, aber in einer Sensoreinheit, die dann ungefähr so wie ein Mineralwasserkasten bemessen ist, die kann man auf dem Fahrzeugdach montieren und damit eben mit hoher zeitlicher Auflösung Daten erheben in der Stadt. Das ist also der Forschungsbeitrag im Bereich Datenerhebung mit hoher Frequenz, die wir halt brauchen für einen digitalen Zwilling. Dann haben wir EFTAS als Forschungspartner gewinnen können. Da geht es um Fernerkundungsdaten und um Zeitreihen. Das ist ein Aspekt, der in GDI sehr, sehr unterrepräsentiert war, mit Zeitreihen zu arbeiten. Und die kommen eben mit schöner Dichte aus Fernerkundungstechnologien. Und als Drittes haben wir die Bergische Uni dabei, ein Institut, das sich mit semantischen Technologien beschäftigt. Denn wir haben hier sehr viele heterogene Daten zu fusionieren im digitalen Zwilling. Und das, auch wenn ich das wirklich noch nicht vollständig verstehe, kann über semantische Technologien angegangen werden. Es kann dort also heterogene Datenbestände in ein Gesamtbild gebracht werden. Das also, Klammer zu diesem Forschungsteil, um den es heute nicht gehen soll. Denn wir wollen uns den urbanen digitalen Zwilling als Software anschauen. Und ja, das ist unser konzeptionelles Leitbild oder die konzeptionelle Darstellung. Und tatsächlich ist es so, die Fachwelt hat sehr schnell gemerkt, dass der digitale Zwilling ein tolles, anschlussfähiges Leitbild ist, dass man aber Schiffbruch erleidet, wenn man das irgendwie in Gänze angehen möchte. Viel chancenreicher ist es, sich Ausschnitte aus der Realität zu nehmen, hinreichend große wie Mobilität oder Klimawandel und sich in einem kleineren digitalen Zwilling, der dann Fachzwilling genannt wird, das ist eben auch die Terminologie aus dieser DIN-Spec, die wir gerade in der Frage zum letzten Vortrag gehört haben. Solche Fachzwillinge, die lenken einen eher auf einen Ausschnitt, den man beherrschen kann. Aber auch das ist eigentlich immer noch schwierig genug. Und das hier sind die Fachzwillinge FZ, die wir in unserem Projekt angehen. Darunter gibt es noch den Geobasis-Zwilling. Das ist eigentlich eher ein theoretisches Konstrukt. Geodaten, die sozusagen das statische Stadtmodell, das Gerüst der Stadt beschreiben, die braucht man natürlich in jedem Fachzwilling. Aber es wird eigentlich keine Applikation geben, die nur den Geobasis-Zwilling betrifft. Das ist eigentlich nicht naheliegend. Aber was man hier sieht, es gibt noch konkretere Situationen, wo ein noch kleineren Ausschnitt aus dieser Grundgesamtheit digitaler Zwilling genutzt wird und die nennen wir Teilzwillinge. Das sind also Situationen, in denen ich eine ganz spezifische Fragestellung beantworte mit einem sehr, sehr kleinen Ausschnitt aus den Methoden und den Daten des digitalen Zwillings. Vielleicht so ein Block aus dem Wimmelbild, den man gar nicht sieht, weil er so klein ist und da rausschwebt. Und naja, all diese Zwillinge versorgen sich über die urbane Datenplattform mit Daten. Die haben wir gerade im Wimmelbild gesehen. Und die urbane Datenplattform nimmt Daten von Sensoren auf, von Citizen Sensing aus unterschiedlichen Quellen. Und softwaretechnisch muss man jetzt sagen, irgendwie muss das über geeignete GUIs an den Nutzer so herangeführt werden, dass der sich dann zu Hause fühlt und nicht direkt wahnsinnig wird in einem unbeherrschbaren Konvolut an irgendwelchen Daten. Die Implementierung erfolgt bei uns als System of Systems. Das heißt, wir machen mehrere Systeme. Es gibt eine Portalkomponente, aber auch thematische Zugänge, die dann im Wesentlichen diesen Fachzwillingen entsprechen. Und es gibt spezifische Anwendungen, die den Teilzwillingen entsprechen. Und jetzt ist es so, dass diese spezifischen Anwendungen, da haben wir nicht bei Null angefangen. Wir hatten über ein Projekt namens Topic Maps Wuppertal, haben wir seit 2016 eine ganze Reihe, 15, 16 solcher moderner, webbasierter Kartenanwendungen aufgebaut. Und die sind eigentlich in unserer Denke bereits Implementierung von Teilzwillingen. Und das war für uns eine wichtige Rahmenbedingung für den Anfang. Noch ein Punkt zu dem Portal. Die Portalkomponente sollte man sich nicht vorstellen als eine Komponente, die dann alles kann, was die Fachzwillinge und die Teilzwillinge können. Die Portalkomponente ist eher das, was man verallgemeinern kann und was für als Querschnitt für unterschiedliche Situationen und Datenquellen funktioniert. Spezifische Methoden, die für einen ganz bestimmten Datensatz nützlich sind, werden wahrscheinlich eher in einem Fachzwilling oder in einem Teilzwilling angeboten werden, gerade was Visualisierung angeht. Und das war deswegen unser Vorgehen. Wenn man diese Teilzwillinge, ich habe einige da genannt, als Legacy-Systeme betrachtet, also die irgendwie, die wir geerbt haben, die schon da sind, die wir erhalten wollen, dann mussten wir die erstmal in den Griff kriegen. Wir haben die also zusammen mit unserem Entwicklungspartner der Firma Kismet GmbH oder nicht zusammen durch diese Firma, haben wir die in ein Monorepo, das mit NX hergestellt worden ist, mit dieser Software, migriert. Und dieses Repo heißt Karma. Die Firma ist Kismet, das Monorepo heißt Karma. Man merkt, dass dort die Namen nicht zufällig sind. Die Akronyme bedeuten aber auch was. Und in diesem Monorepo findet jetzt die Weiterentwicklung statt. Die Erstellung der Portalkomponente zum Beispiel und die Publikation von solchen Anwendungen, die aus Karma oder mit Karma entstehen, läuft über eine GitHub-Organisation, die wir dazu gegründet haben, die der Stadt und der Firma Kismet gemeinsam gehört. Da, wenn Sie auf diesen Link gehen, sehen Sie also alle Systeme, die den digitalen Zwilling von Wuppertal ausmachen, wo wir uns schon getraut haben, die zu publizieren. Da steht oben drüber, das sind auch prototypische Anwendungen. Naja, aber Prototypen müssen, wenn man die der Welt zeigt, schon ziemlich gut sein, damit es nicht irgendwie mehr Kritik gibt oder frühere Kritik, als man die haben möchte. Das ist also die Idee. Migration, funktionale Weiterentwicklung und dann Deployment der Anwendungssysteme über GitHub. Ein Beispiel dafür ist die Umstellung einer dieser Topic Maps, nämlich der Hochwassergefahrenkarte. Die ist migriert worden, die ist dort erweitert worden in Karma um eine 3D-Visualisierung und eine 3D-Fachdatendarstellung der überfluteten Flächen. Und ist dann als Teilzwilling deployed worden. Das ist tatsächlich am letzten Freitag dann der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Und wenn man in die Kompaktanleitung dieser Anwendung reinguckt, dann gibt es da auch eine Referenz zum Gesamtprojekt Digitaler Zwilling. Also die Anwendung sagt, so bin ich jetzt hier zu verstehen als Teilsystem des digitalen Zwillings. Ja, kommen wir zur ersten Leitidee. Und das ist eigentlich die nahtlose Integration verschiedener Mapping-Engines mit verschiedenen Stärken und Schwächen in den Applikationen des Digital-Zwillings. Ach ja, unser Marketingname für das Projekt ist Digital-Zwilling mit einem großen T. Ist nicht von uns, aber finden wir ganz gut. Deswegen, wenn ich davon spreche, das ist der digitale Zwilling der Stadt Wuppertal. Der hat eben mehrere Applikationen und je nachdem, welche Visualisierung man braucht, wird im Maschinenraum, sage ich manchmal, entweder auf Leaflet zugegriffen für 2D-Rasterdatenvisualisierung, auf MapLibre, insbesondere für 2- und 2,5D-Vektordarstellung oder Cesium-JS für die 3D-Visualisierung. Also insbesondere das 3D-Mesh der Stadt Wuppertal. Und ich hoffe, dass das Video jetzt hier abfährt. Diese Sequenz zeigt eigentlich sehr gut, wie das läuft. Sie sehen jetzt einen Wechsel zwischen 2D und 3D in dem ja fast fertigen Portal-Client. Und man merkt keinen Sprung in der Applikation. Die Tools sind immer noch an der gleichen Stelle und tun auch etwas Entsprechendes. Einige sind im 3D-Bereich nicht definiert und werden ausgegraut. Aber der Nutzer sagt, ich bin in der gleichen Applikation. Unten drunter im Maschinenraum wird eine völlig andere Engine für 3D angesprochen als für 2D. Und dazu gehört eben auch, dass der Übergang von 3D und 2D, dieses ja Zurückkippen in die Senkrechtperspektive, das Einnorden, schön glatt passiert, sodass man keinen Bruch in der Benutzung verspürt. Zweite Leitidee. Es dreht sich bei uns jetzt darum, dass wir viel, viel stärker Vektor anstelle von Rasterdaten verwenden wollen. Ja, also die Vorteile sind klar. Performance, visuelle Qualität, ich habe einige aufgezählt. Vor allem haben wir keine Style-Probleme durch Autoplacement-Beschriftung, die wir bei unseren WMS-Diensten sehr intensiv eingesetzt haben. Wenn man gekachelte Anfragen macht, ist das ein Desaster, weil dann das Autoplacement die Texte in jeder Kachel ausprägt. Wir haben gesehen, dass wir weitgehend automatisiert solche Mapbox-konformen Vektor-Tile-Services erzeugen können aus den Daten, die wir über unseren WMS bislang publiziert haben oder unsere WMS, es gibt mehrere. Und die Style-Erstellung ist aber aufwendige Handarbeit. Selbst wenn man da erstmal einfache Styles erzeugt, ist das mühselig. Was wir gemacht haben, ist dann die Vektordatenseite über Keywords im Capabilities-Dokument unserer WMS-Dienste zu notieren. Das sieht so aus. Na, das heißt, unsere gesetzliche Verpflichtung, ein WMS anzubieten, läuft weiter ungebrochen durch, aber Applikationen, die Lust auf Vektordaten haben, und dazu gehört eben auch, jetzt gehören die Applikationen des digitalen Zwillings, finden dort die Verknüpfungsinformationen für die Nutzung der Vektorinformationen über entsprechende, ja, von uns selbst definierte Keywords. Ja? Ein Beispiel dafür, dass das funktioniert, ist die Sachdatenabfrage. Die zeigt jetzt eben an diesem Beispiel, dass wir durch das Highlighting, was die Vektor-Styles ermöglichen, solche themenübergreifenden oder Sachdatenabfragen machen können, ohne dass der Nutzer vorher ein entsprechendes Tool auswerten muss und immer sagen muss, was er denn überhaupt abfragen will. Jetzt habe ich wenig Zeit für die GUI-Ideen, beschränke mich daher auf eine. Und das ist halt der Bereich der Layer-Buttons. Wir sind weggegangen von Baumstrukturen und haben ähnlich wie das Masterportal das auch macht, für jede Kartenebene, die hinzugeladen wird, eine solche, einen Layer-Button erzeugt. Der ist verschiebbar für die Darstellung, für die Steuerung der Darstellungsqualität, ist aber auch aufklappbar und liefert dann die Metadaten zu dem entsprechenden, zu der Kartenebene. Also beispielsweise den Layer-Abstract aus dem WMS-Capabilities-Dokument, aber auch die Verknüpfung zu den Metadaten im Geokatalog NRW. Und es ist weiter umschaltbar, sodass ich dort auch Verknüpfungen zu unserem Open-Data-Angebot anbringen kann. Jetzt überspringe ich ein paar von den Ideen, die können Sie dann sehen, aber das möchte ich kurz noch zeigen, weil die Nutzerführung ist ein zentrales Problem, habe ich gerade schon gesagt. Und wir haben deshalb als weiteres Element ein Hilfe-Overlay ergänzt, also eine Hilfe-Folie, auf die ich hier klicken kann. Dann werden entsprechende Erläuterungen aller GUI-Elemente angeboten. Auf die kann ich wieder klicken, hier zum Beispiel auf die Erläuterung zu dem Gazetteer-Element. Die sind wieder verknüpft mit der Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitung referenziert auch wieder dieses Hilfe-Overlay, beispielsweise durch die Darstellung der generellen Gesten und Mausaktionen, mit denen ich die Anwendung steuern kann. Das also ja, als kleiner Ausschnitt, ich habe gemerkt, das war schon mehr, als ich in 20 Minuten unterbringen kann. Ich verweise Sie da auf die Vortragsfolien und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen, vielen Dank, ganz herzallerliebst mit der Schwebebahn. Es gibt super viele Fragen. Ich muss mich ein bisschen beschränken. Gab es im Vorfeld eine Bedarfsanalyse oder hat man erstmal etwas gemacht, was technisch und datentechnisch möglich war und dann geschaut?
In diesem Förderprojekt muss man am Anfang im ersten Jahr des Förderprogramms eine Smart City Strategie für den Standort erstellen. Und in diesem Strategiepapier ist unser Umsetzungsprojekt intensiv sozusagen vorgedacht worden. Aber ein digitaler Zwilling kann keine vollständige Analyse erzeugen. Viel entsteht sozusagen, indem man es macht. Von daher würde ich sagen, wir haben eine strategische Orientierung gehabt, aber auf welche Probleme wir stoßen und welche Anforderungen im Detail entdeckt werden, ist sozusagen Bestandteil dieses agilen Projektes, das herauszufinden. Mhm.
Dann die Frage, haben wir in den Kommunen überhaupt das notwendige Personal mit entsprechender Kompetenz, die immer mehr werdenden Informationen, die daraus gewonnenen Erkenntnisse und abgeleiteten Handlungsbedarf aus einem digitalen Zwilling in etwas Sinnvolles für uns Menschen umzusetzen? Was ist der tatsächliche Nutzen für den User, außer das Gefühl, alles im Blick zu haben?
Ja, das ist das Hauptrisiko. Wir werden nicht mehr Personal kriegen. Und genau deshalb ist dieser Forschungsaspekt, wie wir mit KI durch Automatisierung die Aktualisierung möglichst personalsparend machen können, der entscheidende Punkt. Also ich würde sagen, da liegt das Hauptrisiko, wenn man sich auf diesen Weg begeht, dass man den Betrieb nicht stemmen kann und die Aktualisierung mit dem Personal, das man hat.
Mhm. Dann noch eine Frage. Finden Sie es nicht problematisch, dass viele oder einige Kommunen, insbesondere in Zeiten knapper Haushaltsmittel und fehlender Fachkräfte, immer noch lokale und eigene Lösungen erstellen, anstatt sich bei landesweiten oder zentralen Lösungen stärker oder überhaupt einzubringen?
Ja, das ist eine philosophische Frage. Die ist auch berechtigt. Man könnte jetzt auch sagen, warum machen denn nicht alle das Gleiche? Es stellt sich aber nach meiner beruflichen Erfahrung so dar, dass Städte sehr, sehr unterschiedlich sind. Die haben identische Aufgaben, organisieren sich aber völlig unterschiedlich. Wie jetzt die Integrationsschicht von Daten, von Geodaten aussieht, ist also sehr unterschiedlich. Ja, man sieht das sehr unterschiedlich. Wenn alle die gleiche Applikationsschicht nehmen, ist die zwangsläufig ein gemeinsamer Nenner von Interessen und damit für keinen mehr perfekt irgendwann. Wenn man also sehr tief in die eigenen Prozesse rein will, ist es durchaus schön, wenn es eine breitere Palette an Projekten gibt, in denen diese Schicht entsteht, damit man da mitmachen kann, wo es zur eigenen Weltsicht am besten passt. Ne, damit rede ich nicht gegen das Masterportal, das ist schon mal ein sehr starker Beitrag. Ich glaube aber, dass wir da ein bisschen mehr Vielfalt brauchen werden.
Alles klar. Dann eine letzte kurze Frage. Hier hat jemand auf dieser Foskis gelernt, dass der digitale Zwilling ein neues Modewort in der Geoinformatik geworden ist. Seit wann ist das eigentlich so? Wann kam der digitale Zwilling auf in der Geowelt?
Ich weiß es nicht genau. Vor 4, 5 Jahren vielleicht. Und man muss auch sagen, der Begriff ist halt falsch. Das haben wir gerade schon gehört. Wir machen keinen Zwilling. Wir machen ein besseres Modell als früher. Aber das ist mir total egal. Weil dieser Begriff ist viel, viel anschlussfähiger als Geodateninfrastruktur. Und seit wir das, was wir immer schon gemacht haben, digitaler Zwilling nennen, sagen viel mehr andere, da finde ich mich drin, ne? Da bringe ich mich ein, es ist anschlussfähig. Also wir reden hier über Marketing. Ne? Das bessere Wort dafür, aus Geoinformation eine Infrastruktur machen, die viele ernst nehmen und wo sie sich einbringen. Und da sind wir halt in der Vergangenheit mit dem Paradigma GDI doch ein bisschen stark in unserer eigenen Nische geblieben. Und dann wurde gesagt, ja, ist irgendwie, machen die Geo-Leute ist irgendwas, ne? Aber jetzt sind wir sozusagen voll dabei, Begeisterung zu erzeugen, Mitwirkendes zu generieren. Und deswegen bin ich dankbar für den Begriff, auch wenn er falsch ist.
Super. Dann herzlichen Dank. Okay.